Liebe Geschwister, einen gesegneten Sabbat. Ja, ich freue mich, bei euch zu sein. Wir sind eine große, auch internationale Familie. Und es ist auch immer wieder schön, neue Adventgemeinden kennenzulernen. Ich selbst hatte das Vorrecht, auch schon in mehreren europäischen Ländern Adventgemeinde zu erleben. Und auch ja schon in Südafrika, das war meine Missionsreise. Und es ist immer ein Vorrecht, ja, zu wissen, wir sind eine weltweite Gemeinde, die Jesus nachfolgen möchte, die sich ganz auf die Bibel konzentriert, die sich nach Erweckung und Reformation sehnt und die erwartet, dass Jesus bald wiederkommt. Und ich sehe eine Bewegung des Heiligen Geistes weltweit, die mich sehr ermutigen lässt und wo ich weiß, Jesus kommt wirklich bald wieder. Ich bringe Grüße mit, nicht nur vom Trainingszentrum für Gesundheitsmission, vom TGM, sondern auch von meiner Ortsgemeinde Feldkirchen in Kärnten, die dann gleich in der Nähe vom TGM sich befindet. Und ja, vielleicht noch kurz zu meiner Person, die mich jetzt noch nicht kennen. Mein Name ist Sebastian Naumann, ich komme aus Leipzig, aus Leipzig, wie wir so schön sagen, auf Sächsisch. Und ja, habe nach meinem Abitur Westslawistik studiert. Das heißt westslawische Sprachen, Kulturwissenschaft, vor allem Sprachwissenschaft, auch Literaturwissenschaft, Tschechisch, Polnisch, Obersorbisch und Slowakisch. Und habe dann nach meinem Masterabschluss, hatte schon Gott ziemlich zu mir gesprochen, vor allem durch den Youth in Mission, ein Jahr für Jesus zu geben. Und letztendlich hatte ich mich dann entschieden, das Jahr auf dem TGM zu verbringen, was ich auch gar nicht bereut habe. Und ich war Student auf dem TGM im Jahr 2014-15. Anschließend bin ich als Praktikant dort geblieben, um verantwortlich vor allem zu sein für die Missionsarbeit, weil ich schon Erfahrungen haben konnte in der polnischen Dreiengelsmissionsgruppe, in der mitteldeutschen Missionsgruppe Adventhoffnung, die in Norddeutschland verschiedene Missionsaktivitäten organisiert und auch ja, in der tschechischen Missionsgruppe Michael. Und jetzt, ja, beim TGM war jetzt Gott der Meinung, dass ich jetzt der Schulleiter sein sollte, und weil unser anderer weggehen musste und so bleibe ich erstmal auf unbestimmte Zeit beim TGM als Schulleiter, und ich denke, ja, so irgendwann geht es dann in den slawischen Bereich, Polen, Tschechien, um dann das, was Gott mir hier als Gaben gibt, dann dort weiterzugeben, weil die Länder eigentlich schon auch reif sind für Missionsschulprojekte. Ebenso das Volk für die Sorben in Deutschland, ein unerreichtes Volk, unerreichte Sprache, unerreichte Nation, ja, die auf jeden Fall auch sehr schon warten und unzufrieden sind mit ihren katholischen Glauben. Und ich denke, all diese Schritte dienen als Vorbereitung auch so für weitere Schritte, die ja, Gott vorhat, damit er wiederkommen kann, weil jede Nation, ja, eine Demonstration von Gottes Charakter sehen wird. Und so hat Gott für jeden von uns einen Plan. Er hat für jeden von uns genau die Schritte vorgezeichnet. Und bevor wir jetzt anfangen, möchte ich, ja, dass wir noch einmal kurz beten. Ihr könnt dazu sitzen bleiben, weil wichtig ist, dass Gott für uns im Mittelpunkt steht. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für das Vorrecht, dass wir jetzt auch wieder dein Wort verkündigen können, dass wir jetzt schauen können, was du tust und was dein Plan für uns ist. Ich möchte dich bitten, dass ich hinter deinem Kreuz verschwinde, weil allein dir die Ehre gebührt. Bitte mögest du alleine zu sehen sein. Ich bitte dich, gib uns deinen Heiligen Geist, gib mir die richtigen Worte und öffne unsere Herzen, unsere Sinne für das, was du uns sagen möchtest. Und dafür danke ich dir in Jesu Namen. Amen. Ja, und zwar, die Predigt wird vielleicht nicht ganz üblich sein, als wie ihr es kennt. Ich werde zuerst ein wenig die Medien zitieren, was sie über uns Adventisten sagen. Und anschließend gehen wir hinein und sehen dann die Bestätigung dessen, was die Medien sagen, in der Bibel und im Geist der Weissagung, kombiniert mit praktischen Erfahrungen, die wir auch beim TGM machen. Nicht, dass ihr euch wundert, dass jetzt am Anfang ein paar Medienzitate kommen, aber ich habe gemerkt, dass diese Zitate, ich habe die Predigt bisher in Slowenien mehrmals gehalten, Tschechien mehrmals, Polen und Österreich, dass das da nicht bekannt war. Und ich bin mal gespannt, ob ihr vielleicht was kennt. Ihr könnt es dann ruhig sagen, wenn nicht, Wiederholung ist auch gut. Und zwar, die Öffentlichkeit ist über Siebenten-Tags-Adventisten begeistert. Wusstet ihr das? Wusstet ihr, dass die Öffentlichkeit begeistert ist über Siebenten-Tags-Adventisten? Wenn nicht, Die Frage ist, warum denn? Warum denn eigentlich? Und zwar, es gibt eben die Zitate in Medien, die sagen das eindeutig. Und ich lege mal los mit so ein paar Zitaten über Adventisten, die ich so vor 2 Jahren noch gar nicht kannte. Das erste kommt aus dem Buch Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases von der Weltgesundheitsorganisation. Und das Zitat ist schon aus dem Jahr 1990. Und da steht: Bevölkerungsuntergruppen, die sich reichlich von pflanzlicher Kost ernähren, haben niedrigere Raten von Herzkrankheiten als die allgemeine Bevölkerung. Zum Beispiel haben die 7. Tags-Adventisten in den Niederlanden und Norwegen nur 1/3 bis zu 1/2 der Raten von Herzkrankheiten als die allgemeine Bevölkerung. 7. Tags-Adventisten in Kalifornien, die Fleisch essen, haben höhere Raten als die Vegetarier. Wer die Präsentation haben will, sehe ich schon Handys hochgehen. Ihr könnt sie dann auch gerne haben. Und ihr könnt dann ruhig euren USB-Stick anstecken an meinen Computer und das überspielen. Genau. In der US News am 3. September 2009, da wurde ein Artikel veröffentlicht, der 10 Gesundheitsgewohnheiten beschreibt, die wir tun können, damit wir 100 Jahre alt werden. 10 Gesundheitsgewohnheiten. Ich lese euch jetzt nicht alle 10 vor, aber den Punkt 8, ich denke, der ist für uns Adventisten sehr spannend, weil der Punkt 8 heißt: Leben Sie wie ein 7. Tags-Adventist. Das ist einer von 10 Punkten, um 100 zu werden. Was bedeutet das? Leben Sie wie ein 7. Tags-Adventist. Ich lese vor. Amerikaner, die sich als 7. Tags-Adventisten erklären, haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von 89 Jahren. Etwa ein Jahrzehnt mehr als der durchschnittliche Amerikaner. Eine der Grundlagen dieser Religion ist, den Körper als von Gott geliehen zu betrachten. Und es geht weiter. Das bedeutet, nicht zu rauchen, auf Alkohol zu verzichten und mäßig im Genuss von Süßigkeiten zu sein. Die typischen Anhänger bevorzugen eine vegetarische Ernährung, gegründet auf Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten und Nüssen sowie viel körperliche Aktivität. Sie achten auch sehr auf das Wohl der Familie und der Gemeinschaft. Das bedeutet, als, das sind alles Faktoren, um 100 zu werden. Mäßig im Alkoholgenuss, Wohl der Familie, Hülsenfrüchte, Nüsse, also vegane Ernährung und so weiter. Ja, oder vegetarisch, genau, aber vor allem pflanzenbasiert. Ja. Dann geht es weiter. Die lasse ich mal aus. Genau. Und dann können wir auch nehmen. Ja, nehmen wir mit, ja. Die wollte ich eigentlich weglassen, also ist auch interessant. Und zwar in der National Geographic gab es einen Artikel 2005. Und zwar steht da, durch die Kirche der 7-Tags-Adventisten entstanden in der Ära der Gesundheitsreformen des 19. Jahrhunderts, wurden ein organisierter vegetarischer Lebensstil, Getreideriegel sowie Frühstücksgetreide populär. Und als John Harvey Kellogg die Cornflakes erfand, war er Adventist. Diese Kirche verkündigte und praktizierte schon immer eine Gesundheitsbotschaft. Sie verbietet ausdrücklich Rauchen, Alkoholgenuss sowie den Verzehr biblisch unreiner Speisen wie Schweinefleisch. Außerdem rät sie vom Verzehr von Fleisch sowie von der Einnahme reichhaltiger Nahrung und anregender Gewürze ab, ebenso vom Trinken koffeinhaltiger Getränke. Interessant, ne? Geht weiter. Getreide, Früchte, Nüsse und Gemüse stellen die von deinem Schöpfer auserwählte Nahrung dar, schreibt Ellen White, eine stark an der Bildung der Kirche der 7-Tags-Adventisten beteiligte Persönlichkeit. Adventisten halten außerdem den Sabbat am Samstag, den sie mit der Pflege sozialer Kontakte verbringen, indem sie Zeit mit anderen Gemeindegliedern pflegen und eine zeitliche Ruhezone genießen. Diese Gewohnheit ist den Adventisten auch bei der Stressminderung behilflich. Heutzutage befolgen die meisten Adventisten den vorgeschriebenen Lebensstil, ein wahres Zeugnis von der Kraft, die entsteht, wenn man Gesundheit mit Religion verbindet. Ja, also hier geht es auch um die Verbindung von Gesundheit und Religion, was die Leute sehr spannend finden. Und warum gab es diesen Artikel? Und zwar hatte das den Grund mit dieser Dame, damals im Jahr 2005. Sie hieß Marge Chatton. Und damals, als sie 101 Jahre alt war, ist ein Team von Redakteuren von National Geographic zu ihr gefahren, die in Loma Linda wohnt, weil Loma Linda bekannt ist für lebende, ältere Leute, die im hohen Alter noch ziemlich fit sind. Und sie haben sie mal in ihrem Tagesablauf begleitet und beschreiben im Artikel, dass als sie ankam, hatte sie schon ihre kleine Übung gemacht, 1,6 Kilo Gewichte gehoben und einen kleinen Spaziergang draußen gemacht und hatte ihr Vollkornfrühstück genossen. Nun machte sie sich bereit, um ihr Auto zu packen, und sie hat einen Führerschein, der im Alter von 104 erlischt. Normalerweise kann man in Kalifornien ab spätestens 90 kein Auto mehr fahren, aber die Regierung hat sie als so gesund erfunden, dass sie in 4-Jahre-Rhythmus die Gültigkeit ihres Führerscheins immer wieder verlängert hatten. Und nun endete die Gültigkeit ihres Führerscheins zu diesem Zeitpunkt im Alter von 104. Und so fuhren die Redakteure mit dem von Marge Chatton gefahrenen Cadillac einkaufen. Und sie ist dann einkaufen gegangen in die Shopping Malls und hat da verschiedene Lebensmittel eingekauft. Und dann beschreiben die Redakteure, dann ist sie zum Altersheim gefahren und hat dann dort die Leute versorgt, die dort wohnen und 10 bis 15 Jahre jünger sind als sie. Und von dort dann wieder zurück und hat weiter ihren Tag gemacht und sie haben Tag gelebt. Und sie beschreiben, dass sie eben sehr missionarisch aktiv für das Beste der anderen Menschen tätig ist, ja, und dass sie dafür Gott die Ehre gibt. Und sie wurde sehr berühmt, hat einen Fanclub auch im Internet und ist dann, glaube ich, verstorben im Jahr 2011. Und das hat auch nochmal für große Schlagzeilen gesorgt, weil sie sehr bekannt geworden ist. Aber nicht nur sie, auch andere Ärzte. Zum Beispiel gab es einen Arzt, der hat im Alter von 90, wurde er bekannt, hat Operationen durchgeführt. Und diese hat er bis zum Alter von 98 durchgeführt, wo er dann selbstständig zurückgetreten ist. Und dann meinte, ich denke, ich bin langsam zu alt jetzt, um das noch weiter durchzuführen. Und er war nicht nur einer, der OPs durchgeführt hat, er war der Chef der OP-Abteilung bis zum Alter von 98 und hat die Hauptarbeit durchgeführt. Einer unserer Brüder, ja. Und das ist das, was die Welt begeistert, weil man möchte lange leben und man möchte auch ein erfülltes, qualitatives Leben haben. Und entsprechende Meldungen sind auch in den deutschen Sprachraum gedrungen. Natürlich, diese Meldungen sind auch auf Deutsch erschienen, weil die National Geographic ins Deutsche übersetzt wird und auch auf Deutsch erscheint. Und hier haben wir jetzt eine Studie vom Dr. Jacobs Institut in Heidelberg. Und diese Studie hat die Überschrift Alterungsprozess verlangsamen ist sinnvoller als Krankheiten bekämpfen. Die Frage lautet, wie können wir 10 gesunde Lebensjahre und mehr dazu gewinnen? Genau dieselbe Frage. Und hier steht jetzt Folgendes, das ist jetzt ein Auszug, den kompletten Text könnt ihr oben der angegebenen Quelle anschauen im Internet. Da steht doch, wie kann ein verzögerter Alterungsprozess und damit die effektive Prävention von Zivilisationserkrankungen erreicht werden? Faszinierende Ergebnisse liefern bereits die großen wissenschaftlichen Studien über die langlebigen Bewohner Okinawas und über die Adventisten. Die Adventist Health Study der Loma Linda Universität untersucht die Lebensweise der kalifornischen Adventisten. Eine christliche Glaubensgemeinschaft, die eine gesunde Lebens- und Ernährungsweise pflegt. Bereits in den 1970er und 1980er Jahren zeigte die Studie, dass die Vegetarier unter den Adventisten länger leben als Nicht-Vegetarier. Im Vergleich zur kalifornischen Durchschnittsbevölkerung lebten im Jahr 1985 vegetarische Adventisten im Schnitt 9,5 bei den Männern bzw. 6,1 Jahre bei den Frauen länger. Interessant, ne? Weiter geht's. Und das sagen die normalen Medien, ja? Eine mehrfacher Hinsicht gesunde Lebensweise erreicht aber noch viel mehr. Unter den Adventisten wurden Männer, die sich vegetarisch ernährten und gesund lebten, im Schnitt sogar 87 Jahre, Frauen 88,5 Jahre alt. Im Vergleich zur kalifornischen Durchschnittsbevölkerung sind dies 13,2 bzw. 8,9 Jahre mehr. Im Vergleich zu deutschen Männern im gleichen Zeitraum sogar 15,5 Jahre. Das heißt, ein deutscher Adventist lebt 15,5 Jahre im Durchschnitt länger, wenn er sich an die Gesundheitsreform hält, als der Durchschnittsdeutsche. Eine gesunde Lebensweise im Rahmen der Studie bedeutete intensive körperliche Betätigung mindestens 3-mal pro Woche, Verzehr von Nüssen öfter als 4-mal wöchentlich, lebenslang Nichtraucher sowie ein BMI von, seht ihr, größer als 25,9 bei Männern und kleiner als 25,2 bei Frauen. Weitere Schlagzeilen über Adventisten, die erschienen sind, habe ich euch hier zusammengestellt. Und ihr seht auch immer das Medium darunter, in dem diese Schlagzeilen veröffentlicht wurden. Siebenten-Tags-Adventisten haben ein geringeres Risiko an Krankheiten zu erkranken als andere Amerikaner. Nächste Schlagzeile: Adventisten glauben, der Körper ist ein Darlehen von Gott. Das nächste: Siebenten-Tags-Adventisten scheinen über eine Fülle an Langlebigkeit zu verfügen. Oder: Siebenten-Tags-Adventisten leben etwa ein Jahrzehnt länger als der Durchschnittsamerikaner. Oder: Wenn du 100 Jahre alt werden willst, dann lebe wie ein Siebenten-Tags-Adventist. Oder: Siebenten-Tags-Adventisten sind eine der überzeugendsten Bevölkerungsgruppen unserer Nation bezüglich Langlebigkeit. Ja, dann gab es ja noch die Global Conference on Health and Lifestyle, Gesundheitskonferenz, der Generalkonferenz, organisiert zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation. Das ist noch auf Slowenisch geschrieben, das heißt Genf in der Schweiz. Ja, diese fand in Genf statt, in der Schweiz, vom 6. bis 11. Juli 2009 und dann noch einmal vom 7. bis 12. Juli 2014. Und hier gab es auch Vertreter der Generalkonferenz, unserer Geschwister, die in oberster Position in medizinischer Missionsarbeit tätig sind, und die Leiter der Weltgesundheitsorganisation. Und man arbeitet da zusammen. Hier seht ihr beide Leiter zusammen in einer Podiumsdiskussion. Und hier auch ein Workshop zum Beispiel über die Gesundheitsexpos. Und hier auf der letzten Konferenz gab es eine denkwürdige Ansprache von Anselm Hennis. Er ist, so viel was ich weiß, ein ungläubiger Mann. Und er sagte, während der Einweihungsrede der Konferenz oder der Öffnungsansprache folgendes: Ich bin von der Botschaft, dem Engagement und dem Einsatz Ihrer Kirche stark begeistert, sagte er und fügte hinzu: Ich glaube, wir müssen zu Ihnen Adventisten kommen, um zu lernen, wie wir mehr Erfolg haben in unserem Bemühen, das Leben von Menschen zu verändern, damit sie bessere, das heißt gesunde Entscheidungen treffen. Wie wollen wir nun leben? Daniel gibt ein Beispiel davon, wie man Entscheidungen zu seinem eigenen besten Interesse treffen kann. Und jetzt zitiert er Teile von Daniel 1, wie Daniel und seine drei Freunde es für 10 Tage probierten und gesünder und besser aussahen und gescheiter waren dann als alle anderen. Und dann fügt er hinzu: Die Erfahrungen der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten, welche zu einem gesünderen Lebensstil ermutigt, und die daraus folgenden Ergebnisse unter ihren Gliedern liefern eine beneidenswerte Leistung von Daniels Herangehensweise. Mit anderen Worten sagt er, wenn wir das nochmal in einfaches Deutsch übersetzen: Wir als WHO haben nicht so viel Wissen über Gesundheit wie ihr Adventisten, deswegen müssen wir zu euch kommen, um von euch zu lernen. Und weiterhin habt ihr genau dieselbe Leistung wie bei Daniel. Das heißt, ihr seid die gesündesten und die klügsten und unter allen Leuten, einfach weil ihr dieses Licht habt. Und die WHO, die hat nicht locker gelassen. Es gab dann einen Artikel, der hat mich fast vom Hocker gehauen, als ich den gelesen hatte. Und zwar gab es einen dringenden Appell der WHO an Siebenten-Tags-Adventisten. Wobei, das ist der noch nicht. Ja, das lesen wir noch schnell und danach kommt der. Genau. Und zwar das noch ein Kommentar von Gabi Pietruska in der Bewegung, den ich euch gerne vorlesen möchte, um zu sehen, wie weit wir schon bekannt sind mit dem Thema Gesundheit. Adventisten und Gesundheit ist inzwischen ein Thema, das die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich zieht. In seinem Eröffnungsvortrag richtete der aus Barbados stammende Hennis einen dringenden Appell an die Adventisten, ihre Expertise in Sachen gesunder Lebensstil mit dem Rest der Welt zu teilen. Denn so Hennis, der Gesundheitszustand der Weltbevölkerung verschlechtere sich dramatisch, insbesondere in den unteren und mittleren Einkommensschichten. Die nicht übertragbaren Krankheiten wie Diabetes, Fettsucht, Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen hätten inzwischen auf allen Ebenen epidemische Ausmaße angenommen. Das heißt, ein dringender Appell, dass wir unser Wissen teilen, bitte erzählt das weiter, was ihr wisst. Behaltet das nicht für euch. Warum habt ihr das nur für euch oder in euren Büchern und ihr lest es mal selbst nicht? Ja? Das ist das, was sie sagen als WHO. Ja? Das sind schreiende Steine, das ist die Welt. Ja? Und jetzt geht es weiter. Und zwar hier im Adventist Review, das war das, was ich vom Hocker gehauen hatte, stand dann WHO in El Salvador appelliert zur Anwendung der Aussagen von Ellen White. Und da steht Folgendes. Die Weltgesundheitsorganisation hat das Bildungssystem der Siebenten-Tags-Adventisten als Gesundheitsförderprogramm für ganz El Salvador geltend gemacht. Dabei brachte ein WHO-Vorstandsmitglied seine Dankbarkeit dafür zum Ausdruck, dass die Kirche die Ratschläge ihrer Mitbegründerin Ellen White aufgreift. Ellen White hat bereits vor über 100 Jahren gesagt, dass man sich um Gesundheit kümmern muss. Sie als Siebenten-Tags-Adventisten besitzen diese wertvolle Botschaft und Sie müssen es laut sagen. So Armando Barriguet, Präsident des internationalen Netzwerks EPOD. El Salvadors Gesundheitsministerin Violeta Mengiva sagte, dass die Regierung mit der adventistischen Bildungsinitiative Ich möchte gesund leben zusammenarbeiten möchte. Hierbei handelt es sich um eine Initiative der Interamerikanischen Division der Kirche der Siebentags-Adventisten, welche 8 Naturheilmittel in den Mittelpunkt stellt, die zur Führung eines gesünderen Lebens notwendig sind. Wasser, Ruhe, Bewegung, Sonne, Luft, Ernährung, Mäßigkeit und Gottvertrauen. Und jetzt das Zitat von der Gesundheitsministerin oder der Aufruf von ihr. Bitte benutzen Sie zum Bekanntmachen in Ihrer Initiative alle verfügbaren Kommunikationsmittel. So Mengiva weiter. Wir möchten bei Ihnen mitmachen, sodass wir einen Beitrag zur Verbesserung der Gesundheit in El Salvador leisten können. Also hier gibt es Leute in der Welt und sie haben entdeckt, okay, wir haben eine Botschaft, wir haben eine Gesundheitsbotschaft und die ist der Zeit weit voraus. Und da sind Sachen drin, die die WHO gar nicht hat und die wirklich der Gesundheit der Menschheit hilft. Ja, und so, und dann merken sie offensichtlich, die Adventisten, die schätzen selbst nicht mal so diese Botschaft, also müssen wir sie ermutigen, das wirklich weiterzugeben, weil unsere Erfahrung besagt, dass das wirklich hilft und dass es die beste Lösung ist. Sonst hätten sie ja nicht diesen Aufruf gemacht an uns. Ja, so eine kleine Frage, hättet ihr solche Nachrichten erwartet über uns Adventisten? Ich sehe so Kopfschütteln bei einigen oder verwunderte Gesichter. Ich muss sagen, ich hätte es nicht erwartet, als ich das gelesen hatte. Aber es macht uns auch nicht besonders. Wir sollten auch nicht stolz darauf sein oder jetzt von oben herabschauen auf andere Christen oder sagen, wir sind die Übrigen, wir haben noch diese schöne Botschaft. Die anderen sagen, wir sollen das umsetzen. Es soll uns demütig machen, weil Gott uns ein Licht gegeben hat, wo wir eine Verantwortung gegenüber der ganzen Welt haben, gegenüber allen Menschen. Und weil sie sich gerne nach diesem Licht sehnen, wirken und das mehr und eifriger anwenden würden als wir, wenn sie es nur wissen würden. Ja, nun ist die Frage, was ist eigentlich medizinische Missionsarbeit? Was ist das? Diese Frage habe ich mir gestellt. Meine Mutter sie ist Diätassistentin, da bin ich ein bisschen vorgezeichnet. Weil sie hat dann im Jahr 19, ich muss so sagen, in der DDR gab es keine Ellen White-Literatur. Die gab es erst nach der Wende. Da wurde sie dann reingeführt. Und somit kannten meine Eltern natürlich nichts über Gesundheitsbotschaft. Das ist auch heute so, wenn du jetzt in eine ostdeutsche Gemeinde gehst und du sagst etwas über Gesundheitsbotschaft, da schauen dich die Leute groß an, weil den Begriff haben die ja nie gehört. Ja, jetzt auf den Youth Mission war ein Bruder erstmalig dabei, letztes Jahr aus Zwickau in Sachsen, 25 Jahre, und er hat das Wort Gesundheitsbotschaft gehört und fragte mich, Sebastian, was ist denn Gesundheitsbotschaft? Das habe ich ja echt noch nie gehört. Bitte, kannst du mir das mal kurz erklären? Ja? Und also das Wissen ist nicht vorhanden. Und ich gehe jetzt auch nicht immer davon aus, dass Adventisten das wissen sollten. Ja? Man kann auch nicht von einem Abfall sprechen, weil wovon soll man abfallen, wenn man nie die Info darüber gehabt hat? Ja, also ich bitte... Deswegen sage ich auch nie, dass der Norddeutschland jetzt abgefallen ist, weil sie leben das Licht aus, was sie wissen und vieles haben sie nie erfahren. Ja, und das ist ganz wichtig zu wissen. Ja, und so habe ich mich auch gefragt, was ist medizinische Missionsarbeit? Meine Eltern haben Ellen White dann bekommen nach der Wende und haben dann auch die Bücher gelesen. Meine Mutter hat dann auf fleischlose Ernährung umgestellt, auch die Milch weggelassen, den Käse größtenteils und so weiter. Und ich kannte so den Ernährungsaspekt, aber mehr kannte ich jetzt auch nicht. Und ich wusste nicht, wie kann ich das jetzt insgesamt umsetzen, auch in der Gemeindearbeit und so weiter. Und auf den Kongressen wie Youth and Mission und TYC Europe in Linz, da war ich immer wieder in solchen Workshops, vor allem auf dem TYC von Mark Finlay gab es einen Workshop, der hieß From Health to Him, von Gesundheit zu ihm. Den Workshop haben er und seine Frau gehalten, der war richtig gut. Sehr tiefgehend, sehr praktisch, sehr viele Erfahrungen und da hat Gott mich sehr angesprochen. Und so bin ich dann zum TGM und habe das erstmal kontrolliert, dass es nicht extrem ist und so weiter, weil ich eben auch so einige Extreme in gesunder Ernährung kannte und da wollte ich mich natürlich davor hüten und habe festgestellt, das ist eigentlich sehr geistlich ausgelebt und ziemlich ausgeglichen und das war dann auch für mich die Entscheidung, dahin zu gehen. Und ich hatte so folgendes Bild, bedeutet medizinische Missionsarbeit, dass ich jetzt eine Krankenschwester oder Krankenpfleger sein muss? Bedeutet das, dass ich ein Arzt sein muss, dass ich Medizin studieren muss, das ganze lange Studium an der Universität? Heißt das jetzt Massage geben, Wasseranwendung geben, Gesundheitsvorträge halten, Kochkurse halten, Gesundheitsexpos organisieren, einen Gesundheitsclub organisieren, ein Sanatorium betreiben? Ja, das schließt das alles ein. Ganz wichtig, aber es bedeutet noch viel mehr. Denn Gott sagt, in Jesaja 55, Vers 8 und 9, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das heißt, Gott hat einen Plan mit medizinischer Missionsarbeit, der unsere Vorstellung darüber noch weit übersteigt, der noch viel höher ist, so viel höher der Himmel als über der Erde ist. Und nachdem ich jetzt das TGM so knapp 2 Jahre erlebt habe, merke ich, dass es geht eigentlich darum, die lebendige Predigt zu sein, dass ich das selbst auslebe und dass die Leute merken, okay, dieser Mensch ist anders, der hat ein attraktives Leben, er hat ein erfülltes Leben, er hat dieselben Probleme wie jeder andere, aber er hat bessere Problemlösungen als die anderen. Und Gott ist eine Realität in seinem Leben. Und das ist eigentlich medizinische Missionsarbeit. Und aus dieser Beziehung mit Gott erwachsen dann alle anderen Aktivitäten, wie Massage geben, wie eine Wasseranwendung geben. Einige müssen auch Medizin studieren, einige müssen Krankenschwester werden, weil wir brauchen diese zertifizierten Leute. Aber wichtig ist, dass sie dann auch Gottes Prinzipien verstehen und wie die Welt das sieht, um damit effektiv auch tätig sein zu können und die Leute aus der Welt zu verstehen. Und dann brauchst du die einfachen Leute, die wie mich als Slavist, ja, ich bin jetzt kein Gesundheitsfachmann, ich bin Sprachwissenschaftler, aber trotzdem kann man auch da Leuten helfen, weil ich als Sprachwissenschaftler erreiche wieder andere Leute, als die mit anderen Leuten vielleicht nicht erreicht werden würden. Zum Beispiel habe ich meine Sprachforschungen in einer deutsch-tschechisch-polnischen Mischminderheit in Oberschlesien durchgeführt. Das sind 8, 9 Dörfer, wo ein besonderer Dialekt gesprochen wird. Und die Leute versuche ich jetzt jedes Jahr zu besuchen. Die freuen sich, wenn ich komme. Und die freuen sich über jegliche Gesundheitsratschläge und Bücher, die ich da lasse. Alles Mögliche. Ja. Und so hat mir Gott den Weg dahin bereitet. Ja. Also ich merke, ich habe zum Beispiel eine Gabe für Minderheiten, für slawische Minderheiten, am besten slawisch-deutsch gemischt, wie auch die Sorben. Ja. Und so ist es gut, wenn jeder auch ein bisschen über Gesundheit Bescheid weiß, über Krankheiten. Ja, und nun möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen, ein bisschen auch vorlesen, aus 2. Könige 5. Ihr könnt auch dazu die Bibel mit aufschlagen. 2. Könige 5. Hier sehen wir eine Beschreibung dessen, was medizinische Missionsarbeit bedeutet und wie sie in etwa funktioniert. In 2. Könige 5. Und diese Geschichte möchte ich auch ein wenig modernisieren, das heißt auf unsere Begebenheiten updaten und aktualisieren und anpassen. Weil ich denke, euch ist das Prinzip Typus, Antitypus bekannt. Das, was damals passiert ist, passiert immer wieder. Es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Wir können einfach ein paar Wörter eben auswechseln. Und das werde ich auch tun. Genau. Und zwar, wir können mal ab Vers 1 lesen. Naaman, der Heerführer des Königs von Aram, war ein hoch angesehener Mann vor seinem Herrn und geschätzt, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Aber dieser gewaltige, tapfere Mann war aussätzig. Hier sehen wir einen Mann, der hat viel Erfolg in seinem Leben. Er hat viel Erfolg, er ist in einer hohen Position, aber er ist aussätzig. Hier sehen wir, dass für ihn die Krankheit ein größeres Problem darstellt, das all seine Erfolge in den Schatten stellt. Alles, was er erreicht hat. Und er hat hier ein kleines israelisches Mädchen bei sich. Lies mal Vers 2. Und die Aramäer waren in Streifscharen ausgezogen, hatten ein kleines Mädchen aus dem Land Israel entführt, das nun im Dienst von Naamans Frau war. Vers 3. Und sie sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr bei dem Propheten wäre, der in Samaria wohnt, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Das ist ganz spannend. Dieses Mädchen ist nicht zornig auf ihren Herrn. Sie könnte ja nun meinen, ja, die haben mich entführt. Jetzt bin ich hier, jetzt muss ich in diesem Haus dienen, bin weg von meinen Eltern. Und jetzt hat er den Aussatz, das ist die gerechte Strafe Gottes, das hat er verdient. Das denkt sie sich gar nicht, sie möchte seine Heilung. Und das ist so eine kleine praktische Anwendung für uns, die ist eine Gesinnung, die dahinter ist, die für uns als medizinische Missionare sehr wichtig ist. Möchte ich die Heilung und das Beste für jeden Menschen, auch für meine Feinde? Möchte ich das für die, für meine Nachbarn, die mich schikanieren? Möchte ich das für meine Verwandtschaft, die mich nicht versteht, warum ich Adventist bin? Oder möchte ich das für meine Brüder in Leitung, die vielleicht einen anderen Kurs fahren als den, den ich habe, dass es ihnen gut geht? Möchte ich ihnen vielleicht mal gerne eine Massage geben, dass sie einfach mal entspannen können von ihren Stressen, ihrer beinahe Burnout-Situation, die sie haben durch ihre Verwaltung? Ja, das ist, ich denke, das ist sehr wichtig, das zu hinterfragen, weil das ist schon medizinische Missionsarbeit. Ich möchte das Beste für alle, besonders für meine Feinde. Und dieses kleine Mädchen war eine echte medizinische Missionarin. Sie hat das verstanden und ausgelebt. Und sie sagt, ich kann nicht helfen, aber es gibt einen Propheten im Land, der könnte helfen. Mit anderen Worten, ja, also ich kann nicht helfen, aber wir haben eine Gesundheitsbotschaft durch einen Propheten bei uns. Und diese Botschaft, die kann schon helfen, weil das nicht von Gott kommt. Und in Vers 4, Naaman, der hört darauf. Er hat keine andere Wahl. Für ihn ist die Gesundheit wichtiger als alles andere. Und der König von Aram, das geht also, diese Botschaft geht bis in die höchste Instanz. Und Aram war schon eines der vorherrschenden Länder damals im Nahen Osten. Und der König da meint, okay, dann bereiten wir Geschenke vor und senden einen Brief an den König von dem Nordreich, von Israel, und bitten ihn um Heilung von Naaman. Und der König erhält diesen Brief in Israel. Und jetzt können wir Vers 7 lesen. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn Gott, dass ich Töten lebendig machen könnte? Sehr interessant, er zerreißt seine Kleider. Ich hätte folgende Reaktion erwartet vielleicht, anhand der Geschichte von Israel. Der Brief kommt an und der König, er sagt: Preist den Herrn! Er hat uns wieder eine Möglichkeit gegeben, dass sein Name verherrlicht wird. Naaman ist zwar unser Feind, der hat uns einige Probleme beschert, auch einige Menschenleben, gerade mein Herr, gekostet, aber ich möchte sein ewiges Heil. Ich möchte, dass er errettet wird. Und Gott gibt ihn nicht auf, wir beten ja für ihn. Und das ist ja schön, dass er sich bekehrt, wir möchten mit ihm die Ewigkeit verbringen. Und Gott, wir können jetzt nicht helfen. Aber du bist der allmächtige Gott, du hast schon 2. Mose 15, Vers 26 gesagt, dass du unser Arzt bist und du kannst uns helfen. Und du hast dein Volk noch nie verlassen, du hast so viele Wunder durchgeführt, du hast uns durchs Rote Meer geführt, du hast uns durch den Jordan geführt, du hast die Sonne stehen gelassen, anhalten lassen, bis der Sieg errungen war. Und du kannst auch jetzt wieder einen Sieg geben. Herr, wir übergeben uns dir und bitten dich, dass du wirkst. Er zerreißt seine Kleider. Jetzt ist die Frage, wenn jetzt Leute kommen zu dir und sagen: Wow, du bist Siebentagsadventist. Ich habe gehört, dass ihr die gesündesten Leute weltweit seid, dass ihr länger lebt als alle anderen Zivilisationsgesellschaften. Ich habe gehört, kannst du mir helfen, vielleicht mit meiner Diabetes? Kannst du mir helfen mit meinem hohen Blutdruck oder mit meinem Krebs? Zerreißen wir dann auch unsere Kleider wie Naaman oder bitten wir Gott um Hilfe? Vielleicht ein kleines Beispiel. Wir hatten ein Ehepaar aus Starnberg bei uns, beim TGM, ein nichtgläubiges Ehepaar. Und das kam zu einem Wochenende zu uns und sie waren seit einem Jahr Veganer. Und sie haben gesagt, wir haben gehört, dass die Adventisten die besten Leute in Sachen veganer Ernährung sind, besser als alle anderen. Außerdem haben wir in der Adventist Health Study gelesen, dass ihr die gesündesten Leute von allen Leuten seid. Und jetzt sind wir hier und möchten gerne ja mal Adventisten live erleben. Und wir haben nämlich gemerkt, dass es ein Hotel ist, dazu wird es von Adventisten betrieben und hat eine vegane Ernährung, gar nicht nur vegan, sondern vollwert vegan. Das gibt es ja kaum. Und das müssen wir natürlich mal ausprobieren. Und da waren sie bei uns und haben das Wochenende bei uns verbracht. Und am Ende meinten sie, es ist wahr, was wir von euch gehört haben. Ihr habt wirklich das beste Essen, das beste vegane Essen, was wir bisher in Gaststätten bekommen haben. Und das ist kein Vergleich zu den anderen, weil ihr habt nichts umständlich hergestellt, sondern ganz einfach das gemacht. Ihr habt einfach das genommen, was im Garten wächst und habt das auf eine natürliche Weise zubereitet. Und es ist wahr. Und sie waren auch immer offener für geistliche Themen und hatten mich gefragt, gibt es irgendwo vegane Kochkurse, auch in unserer Region oder so? Und dann haben wir es so überlegt, ich weiß nicht, ob München oder so irgendwas anbietet oder da in der Ecke. Und dann ist mir eingefallen, ja, Bad Cannstatt macht vegane Kochkurse auf Joel Media TV. Und da hatte ich denen den Link geschickt, dass sie sich das anschauen können. Die Kontaktdaten habe ich auch noch von denen. Und sie waren dann noch beim Delicious. Das war damals eine vegane Gaststätte, die in Klagenfurt existierte. Sie ist geschlossen worden wegen Burnout des Koches inzwischen. Und diese und dann schrieben sie mir, weißt du, auch das war wirklich genauso ein Spitzeessen wie bei euch und wir sind dafür sehr dankbar. Ja, also diese Leute gibt's, und das bei euch in der Ecke. Starnberg ist nicht weit weg von Wolfratshausen, ja. Und sie sind schon sehr, sehr vorbereitet und ich denke, Gott will uns noch ein wenig vorbereiten. Aber wir gehen mal weiter, ja. Ich wollte bloß zeigen, dass das ziemlich aktuell ist, was wir hier auch lesen bei Naaman. Und ja, dann kommt es, dass der König Elisa dann einspringt und er kennt ja ein bisschen mehr die Botschaft als der König und sagt, komm, er soll jetzt merken, dass es einen Propheten im Land gibt, lass ihn zu mir kommen. Und Naaman natürlich, er ist beeinflusst von seiner spiritistisch-okkulten, fernöstreligiösen Einstellung und sein Heidentum. Ja? Er kennt ja gar nicht jetzt das Original, das biblische Christentum oder damals ja, also den biblischen Glauben und erwartet nun, dass in Vers 11 steht, dass siehe, ich dachte, er wird sicher zu mir herauskommen und hinzutreten und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und mit seiner Hand über die Stelle fahren und so den Aussätzigen befreien. Erwartet eine Heilung so mit Hokuspokus in dieser Hinsicht. Und Elisa geht ja nicht mal selbst hinaus, sondern schickt den Diener. Aber dann meinen die Diener von Naaman, als Naaman ziemlich zornig schon ist, komm, probier es aus, du hast noch nichts zu verlieren. Tauch dich einfach mal 7-mal unter im Jordan. Auch wenn das ein dreckigeres Wasser ist als bei uns da in Damaskus. Wir haben schon die besseren Flüsse, wie in Österreich. Die sind dreckiger als die Flüsse in benachbarten Slowenien. Die sind richtig sauber. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Und wenn man die besseren Flüsse um die Ecke hat, kann man dahin gehen. Aber er gehorcht. Und er taucht sich unter. Und was geschieht? Nach dem 7. Mal ist er geheilt. Und hier sehen wir, wie Gott wirkt. Er hat einfache Methoden. Hilft denn wirklich so ein Kräutertee? Hilft denn so eine Massage, so eine Wasseranwendung, warm, kalt, Holzkohle mit Leinsamen, so ein Wickel, hilft das? Mit Gottes Kraft. Wir tun unseren Teil und führen die Anwendungen durch, die Gott gegeben hat, übergeben es Gott, beten und Gott tut seinen Teil und gibt die Heilung. Und das ist so, wie medizinische Missionsarbeit stattfindet. Und so hat das auch hier stattgefunden. Was war das Ergebnis davon? Naaman, der kommt dann zurück zum Mann Gottes und er sagt dann zu ihm, es steht in Vers 15, siehe, nun weiß ich, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, außer in Israel. Und in Vers 16 sagt er, so wahr der Herr lebt, vor dessen Angesicht ich, das ist ja, will ich nichts nehmen, aber er sagt dann, genau, in Vers 17, denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer darbringen, sondern nur dem Herrn. Das heißt, Naaman hat eine Bekehrung erlebt, weil er die Berührung Jesu erlebt hat. Er hat erlebt, ich wurde geheilt, Jesus existiert, er ist reell. Er ist besser als all das, was ich bisher erlebt habe. Und er ist entschieden, nun Gott nachzufolgen und wurde ein Anbeter Gottes. Und das erleben wir auch bei medizinischer Missionsarbeit. Ich werde da noch ein paar Erfahrungen erzählen und vor allem viele Erfahrungen am Nachmittag, die dann zeigen, wie die Leute ja, durch diese einfachen Methoden die Berührung Jesu verspüren und Nachfolger Jesu werden oder wenn sie Nachfolger Jesu sind, dass sie eine Erweckung erleben und auch mit größerer Hingabe Gott dienen. Nun kommen wir zu ein paar Zitaten aus dem Geist der Weissagung, die auch beschreiben, was medizinische Missionsarbeit ist. Und das ist ein Zitat, das können wir auch ganz gleich mit der Bibel belegen, das sagt, der Himmel bedeutet Gesundheit. Bei Gott ist keine Sünde. Sünde ist entstanden auf dieser Erde und Krankheit ist eine Folge von Sünde. Deswegen, weil es keine Sünde bei Gott gibt, bedeutet der Himmel Gesundheit. Das heißt, wenn wir jetzt medizinische Missionsarbeit durchführen, bringen wir den Menschen eine Atmosphäre des Himmels. Wir bringen ihnen einen Vorgeschmack des Himmels. Und noch mehr, stellt euch vor, ihr lebt die Gesundheitsbotschaft aus durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ganz wichtig, durch die Kraft des Heiligen Geistes, nicht durch uns selbst. Wenn wir das selbst tun, wird das Werksgerechtigkeit, Legalismus und Gesetzlichkeit. Und das ist nicht so gut. Ja? Also es ist wichtig, dass es Jesus in uns auslebt. Weil er sagt, dass er seine Satzungen in uns hineinlegen will und dass er den Gehorsam bewirken will. Steht in Hesekiel 36, Römer 8. Und das möchte er für uns tun. Und dann ist es so, dass wenn wir das ausleben, dass wir einen Vorgeschmack des Himmels unserem Umfeld vermitteln können, dann merken die Menschen eine erhebende Atmosphäre, wenn sie mit uns in Kontakt kommen. Das habt ihr vielleicht auch schon erlebt. Wo dann die Leute auch immer wieder gerne mit euch zusammen sind, weil sie bei euch etwas Besonderes merken oder etwas, was anders ist, eine liebevollere Atmosphäre. Und das hängt damit zusammen, wenn wir ja, Jesus in uns haben und Jesus auch in uns seine Prinzipien auslebt, besonders auch die der Gesundheitsreform, weil das eine himmlische Atmosphäre in unser Leben bringt. Das ist etwas ganz Praktisches. Es dient nicht dazu, jetzt das und das richtig zu machen oder andere zu überzeugen. Es dient darum, die himmlische Atmosphäre selbst in uns zu haben und sie anderen weiterzugeben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir es selbst leben, bevor wir es als Gemeindeprogramm durchführen, weil wir dadurch viel glaubwürdiger werden für die Menschen. Ja, danach ein ähnliches Zitat aus dem Leben Jesu, das besagt, der Himmel beginnt auf der Erde. Da wir durch Christus zur Ruhe eingehen, beginnt der Himmel bereits auf Erden. Ruhe ist eines der 8 Prinzipien vom Neustadt. Und wir sehen hier, wenn wir zur Ruhe eingehen, wenn wir auch dieses Gottvertrauen haben, diese Ruhe in Jesus und Jesus in uns lebt, dann beginnt für uns der Himmel auf Erden. Und wer von euch möchte, kann es nicht auf den Himmel erwarten. Wer von euch will schon einen Himmel auf Erden erleben? Ich denke, das wollen wir. Aber wie viele Leute sagen, dass sie eine Hölle auf Erden erleben? Ich denke, das habt ihr alle schon gehört, wenn ihr Leute fragt, wie es euch geht. Sie sagen, das ist eine Hölle auf Erden. Ist ganz schlimm. Und wie sehr sehen sich diese Leute nach Himmel auf Erden? Sie sehen sich nach dieser Ruhe, nach dieser Annahme, nach Himmel auf Erden. Und das ist medizinische Missionsarbeit. Durch medizinische Missionsarbeit könnt ihr für die Menschen die Hölle auf Erde, wenn nicht nur erleichtern, sondern sogar hinwegtun und ihnen einen Himmel auf Erden geben. Und das nicht ihr, sondern Jesus durch euch. Ja, hier, das ist unser Haus, das TGM, was Gott uns gegeben hat. Wir sind so auf einem Grundstück in Einzellage mit einem einzigen Nachbarn, der meint, wir sind die besten Nachbarn, die man sich vorstellen kann. Das hat er hineingeschrieben, als er sein Haus verkaufen wollte ins Inserat. Man schrieb, ein Haus in Einzellage mit den besten Nachbarn der Welt, die man sich vorstellen kann. Und dann hat er sich entschieden, dass er so tolle Nachbarn hat, dass er doch da seinen Ruhestand verbringen möchte. Dann hat er das Inserat zurückgenommen. Ja, genau. Das ist so ein Foto von dem New Start, auch hier das Frühstück draußen, wenn das Wetter schön ist. Hier ein Foto aus dem Behandlungsraum, die Therapeuten bereit für die Behandlung. Und was sagen denn die Gäste, wenn sie bei uns sind? Wir haben jetzt gelesen, dass medizinische Missionsarbeit eigentlich Himmel auf Erden bedeutet. Und sie sagen Folgendes, und das könnt ihr mitschreiben, das höre ich andauernd. Und ich muss immer wieder mit der Fassung ringen, wenn ich diese Feedbacks höre. Mir ging es in meinem Leben noch nie so gut wie hier. Das sagten immer wieder New Start-Gäste. Und vor allem sagte das eine Oma, die war 84 Jahre alt. Die hat die ganze Welt bereist, hat in der ganzen Welt Urlaub gemacht und hatte dann erstmalig beim New Start teilgenommen bei uns und meinte, mir ging es noch nie in meinem Leben so gut wie hier. Bei so einer betagten Dame hat das schon sehr viel Gewicht, so eine Aussage. Das nächste war, es war der erholsamste Urlaub meines Lebens, was ich sehr spannend finde, weil wir die Leute schon zeitig aufstehen lassen und jetzt 10 Stunden Schlaf auch nicht unbedingt immer drinne sind, außer man nimmt den freien Nachmittag dafür und Spaziergang dabei ist und auch Gymnastik und dann kommen die Leute mit ihren Muskelbeschwerden zur Massage und dann muss man wieder alles wegmassieren. Aber die Leute sagen, es war der erholsamste Urlaub meines Lebens. Das nächste ist, das höre ich vor allem von den Gästen, die keine Adventisten sind. Ich habe das Gefühl, als ob hier Jesus und viele Engel gegenwärtig sind. Dann, ich habe noch nie etwas Vergleichbares erlebt. Das kommt auch immer wieder als Feedback. Oder es ist ein Vorgeschmack auf den Himmel. Hier sagen es also die Leute direkt selbst, das, was wir schon beim Geist der Weissagung gelesen haben. Oder es ist ein Stück Paradies bzw. Himmel auf Erden. Dafür können wir nur Gott die Ehre geben. Wir sind fehlerhaft, wir sind unvollkommen, wir sind schwach. Aber Gott, er segnet diese Art von Arbeit und gleicht alle unsere Mängel aus und wirkt ganz kräftig. Und Jesus, als er auf der Erde war, hat mehr Zeit zum Heilen verbracht als der Kranken, als zum Predigen. Und Ellen White schreibt auch immer wieder, für den Prediger ist der Dienst an der Kanzel das Wenigste. Das Wichtigste ist, von Haus zu Haus zu gehen, die Leute zu besuchen und sich persönlich um sie zu kümmern. Und das schließt auch ganzheitliche Heilung ein. Und das, was wir lesen im Geist der Weissagung immer wieder, und ich denke, sehr wichtig, wir sollen nicht nur medizinisches Personal sein oder nur geistliches Personal. Was Gott eigentlich vorhat, ist ein Prediger, der gleichzeitig Krankenpfleger ist. Also eine Kombination von beiden. Und dazu ist jedes Gemeindeglied letztendlich aufgerufen, dazu kommen wir dann noch, ja. Weil das ist dann diese Stärke, du kannst den Leuten umfassend dienen. Ansonsten natürlich ist ein Arbeitstrupp gut. Das wäre wieder ein extra Vortrag, aber wenn ihr an die Adventgeschichte schaut, gab es Sachen, die Ellen White sogar als den Beginn des lauten Rufes angesehen hat oder beschrieben hat. Und das waren Arbeitstruppen vom Kellogg-Sanatorium, die hinausgegangen sind. Ein Bibelarbeiter, Krankenpfleger oder drei männliche und drei weibliche Assistenten und ein Projektleiter. Und die haben dann die Leute besucht, haben ihren Bedürfnissen geholfen, haben sich um sie gekümmert. Und das, als das passierte, hat Ellen White beschrieben, dass das die Botschaft von Rechtfertigung aus Glauben in Praxis ist und dass das der Beginn des lauten Rufes ist. Ja. Ist sehr gut beschrieben in dem Buch Identical von Dave Fiedler und De Soso von Dave Fiedler. Bisher leider nicht auf Deutsch erhältlich, aber für die, die Englisch können, kann ich nur empfehlen zum Lesen. Und wir möchten ja alle wahren Erfolg. Wahrer Erfolg ist kein zahlenmäßiges Gemeindewachstum, sonst könnten wir Velokrieg Sachen übernehmen, wo es ja darum geht, dass die Gemeinden zahlenmäßig stark wachsen. Es geht darum, dass Leute Jünger Jesu werden, dass sie ein Jünger Jesus sind, der andere Leute zu Jüngern macht. Das ist wahrer Erfolg. Und diesen Erfolg, denke ich, wünscht ihr auch euch als Gemeinde Wolfratshausen. Und hier lesen wir, nur durch die Vorgehensweise Christi wird wahrer Erfolg erzielt, um die Menschen zu erreichen. Der Heiland lebte mit den Menschen als einer, der ihr Bestes wünschte. Er war mitfühlend, half ihren Nöten ab und gewann ihr Vertrauen. Dann erst gebot er ihnen, folgt mir nach. Hier eine kleine Geschichte. Sie handelt von einer Frau, die wohnt in Feldkirchen. Und da ging ich von Haus zu Haus mit einem Bruder, mit einer schönen Gesundheitsumfrage. Und da lag Holz auf der Straße oder auch vor der Eingangstür. Und Wir dachten dann schon, wow, hier hat wahrscheinlich Gott was für uns vorbereitet, wenn ihr Holz da draußen liegt. Und da kam schon die alte Dame raus und meinte, oh bitte könnt ihr uns helfen mit dem Reintragen. Und da haben wir das Holz schnell angepackt, haben das reingetragen und das im Keller gestapelt. Und dann meinte sie, kommt bitte in die Wohnung hinein. Und da war noch ein anderer Nachbar dabei, jetzt müsst ihr euch vorstellen, eine schwache, arme alte Dame lädt 3 kräftige junge Männer zu sich in die Wohnung ein. Junge Männer, ja, das ist nicht normal. Das heißt, sie hat schon sehr viel Vertrauen. Und das ist genau das. Jesus hat geholfen und er hat das Vertrauen der Leute gewonnen. Und dann haben wir erzählt, warum wir eigentlich unterwegs sind. Und sie hat die Umfrage mitgemacht und daraus ist ein Massagekontakt entstanden, wo wir immer wieder zu ihr gekommen sind und wir ihr Massage geben konnten. Das war das nächste Bedürfnis, was sie hatte. Und sie meinte, ihre Massage, die ist viel besser als von allen Therapeuten, die Massage geben hier in Feldkirchen. Und wir sagten, das sind nicht wir, das ist Jesus. Und wir haben immer mit ihr gebetet vorher. Und sie meinte, ja, Jesus hat mir die Massage gegeben. Und Jesus hat mich besucht. Und sie hat da wirklich auch das gleich so erkannt für sich. Und das ist auch wichtig, enthaltet das den Leuten nicht vor. Sagt ihnen das einfach, dass es Jesus ist. Und diese Frau, ja, mit der plane ich auf jeden Fall auch weiter zu arbeiten. Und leider ist auch immer die Zeit begrenzt dafür bei uns. Aber sie lädt uns immer wieder ein, zu ihr zu kommen. Und ich denke, das nächste wäre jetzt auch schon intensivere, geistlichere Arbeit. Aber das sind einfache Bedürfnisse. Und was ich euch hier sagen will, Gott schickt euch nur Leute, dessen Bedürfnisse ihr auch erfüllen könnt. Wenn ihr nicht die Gaben habt, die Bedürfnisse zu erfüllen, dann schickt Gott diese Person zu jemand anderem, der die Gabe hat, um dem Bedürfnis abzuhelfen. Ja, dann ist medizinische Missionsarbeit der große Eingangskeil. Und hier lesen wir, ich kann durch des Herrn Führung erkennen, dass die medizinische Missionsarbeit einen großen Eingangskeil darstellt, durch den die kranke Seele erreicht werden kann. Wozu brauchen wir einen Eingangskeil? Das ist wichtig für Räume, die total zugemauert sind. Da komme ich nicht hinein, aber ich will hinein. Ich habe aus Versehen vielleicht zu viel zugemauert. Ja? Dann muss ich mit dem Keil mich schlagen, bis ich reinkomme. Und so mit so einem Keil vergleicht der Geist der Weissagung die medizinische Missionsarbeit. Und wenn ihr euch die Leute anschaut, sie sind verschlossen. Sie sind richtig wie zugemauert oft für das Wirken des Heiligen Geistes und für Gott. Und wir brauchen diesen Eingangskeil. Und dieser Eingangskeil hat bei dieser kleinen, lieben, netten Dame gewirkt, bei der Niki. Sie kommt aus Kanada, ist eigentlich Polin. Und sie kommt aus einer desolaten, ziemlich chaotischen Familie. Und hatte schon im Alter von 7 Jahren Depressionen. Als sie angefangen hatte, im Alter von 22 Jahren ein bisschen mehr Bewegung zu machen, deswegen Wasser zu trinken, ging die Depression weg. Und dann hat sie sich mehr für Gesundheit interessiert. Und ihre Schwester, ihre Stiefschwester, ist ein bisschen chaotischer bei ihr, die ganze Geschichte. Also ihr Vater hatte neu geheiratet, eine Adventistin, die vorher auch geschieden war. Und dadurch wurde der Vater Adventist. Und diese neue Stiefmutter hatte auch eine Tochter. Und das ist dann ihre Stiefschwester geworden. Und diese ganze chaotische Familiensituation hat Gott benutzt, um die Niki zu sich zu führen. Und zwar war das dann so, dass die Stiefschwester von der Niki Studentin beim TGM war. Und dann meinte die Niki, naja, ich habe Interesse an veganem Kochen und so und ich kann ja mal meine Stiefschwester besuchen, mal persönlich kennenlernen. Und sie ist dann hergekommen. Und Peter, du warst ja auch dabei, ich war da noch nicht da, als Punk, glaube ich, ne? Mit Ohrring und so in dieser Ausstattung. Und sie, ja, war, Nicola Taubert hatte dort Vorträge, so eine Art TGM-Intenskurs, also sehr intensiv über Daniel Offenbarung. Und sie hat sich da reingesetzt, hatte noch nie vorher eine Bibel geöffnet und hat auch die Leute beobachtet, wie sie leben und so weiter. Und letztendlich hat sie nach einem Monat nach Bibelstunden angefragt. Sie wollte in der Zwischenzeit auch gar nicht weg. Eigentlich wollte sie nur für 3 Wochen bleiben. Letztendlich hat sie sich entschieden, Studentin zu werden, ist dann wieder zurückgekommen, hat ganz automatisch angefangen, an Gott zu glauben, in der Bibel zu lesen, hat Bibelstunden bekommen, hat ihre Kleidung immer mehr geändert und es gibt keine Spuren mehr von ihrer Punk-Vergangenheit. in ihrem Aussehen. Und sie hat sehr viel Freude bei Jesus erfahren, sehr viel Heilung, Vergebung. Und sie meinte, ohne Jesus wäre ich gar nichts, hätte ich gar keine Hoffnung in mein Leben. Und sie hat sich jetzt taufen lassen, Ende Mai. Und ist bei uns weiterhin angestellt, spricht auch schon gut Deutsch jetzt. Und sie ist jetzt unsere Köchin derzeit und bekocht uns ziemlich gut. Das finde ich spannend. Sie wollte kommen, um veganes Kochen zu lernen. Und jetzt darf sie sogar an dieser Institution für alle kochen und auch andere anleiten im Kochen. Gott ist einfach nur groß. Und hier hat diese Eingangskei gewirkt, die medizinische Missionsarbeit. Sie war, wenn jemand verschlossen war, dann sie, total. Ich werde euch dann noch von mehr zugemauerten Leuten erzählen am Nachmittag. Dann der rechte Arm des Evangeliums. Das ist euch sicher bekannt. Medizinische Missionsarbeit muss getan werden. Sie muss als das Werk Gottes so betrachtet werden, wie die Hand mit dem Körper verbunden ist. Für uns Rechtshänder, was ich sage, gilt auch sonst für Linkshänder, für die linke Hand, ist es so, dass man mit der rechten Hand besser und effektiver arbeiten kann als mit der linken Hand. Wenn ich jetzt meine rechte Hand verletze, kann ich nur mit der linken Hand arbeiten. Und damit komme ich auch zu denselben Ergebnissen, aber komplizierter und über einen längeren Zeitraum. Mit der rechten Hand wäre ich effektiver und schneller. So auch kommen wir ohne medizinische Missionsarbeit vielleicht zu ein paar Leuten, die zu Jesus finden. Kompliziert und über einen langen Zeitraum. Mit der rechten Hand, die effektiv und schnell ist und stärker ist, kommen wir schneller zu dem Ziel und effektiver. Und das Evangelium in Praxis. Die Leute brauchen ein Evangelium in Praxis. Sie haben es satt, eine Predigt zu hören. Es gibt so viel Heuchelei, egal in welcher Kirche. Es gibt so viele formale Glaubensbekenntnisse. Und dass die Leute den Glauben an Gott aufgegeben haben. Und die Leute möchten keine Botschaft mehr hören. Sie wissen sogar einige Inhalte aus der Bibel. Was sie sehen wollen, sind Christen, die komplett nach der Bibel leben. Sie möchten eine lebendige Predigt sehen. Und das ist medizinische Missionsarbeit, weil sie das Evangelium in Praxis ist. Ich lese euch noch das Zitat vor. Die medizinische Missionsarbeit bringt der Menschheit das Evangelium von der Befreiung von Leiden. Sie ist die Pionierarbeit des Evangeliums. Sie ist die Umsetzung des Evangeliums in die Praxis. Die Offenbarung des Mitleids Christi. Das Bedürfnis dieses Werks ist groß und die Welt ist dafür offen. Wie offen ist die Welt dafür? Ich schaue jetzt nur mal nach Kärnten, wo das TGM sich befindet, Interspar. Wir wollten gerne Büchertücher durchführen, nach dem Vorbild der mitteldeutschen Missionsgruppe Adventhoffnung und vor allem auch medizinisch-missionarische Literatur auslegen, zusammen mit geistlicher Literatur. Und in einer Stadt, St. Veit, sind nicht so viele Leute unterwegs. Und wir dachten dann, wir könnten vielleicht in den Interspar gehen, das sind die meisten Leute. Da ist außerdem alles überdacht und so weiter. Und da gab es schon mal früher einen Büchertisch. Also sind wir dahin, es gab einen neuen Leiter, den mussten wir alles vorstellen. Und er meinte, Sie sind diejenigen, die Gesundheitsexpos durchführen. Da gab es schon in Villach, das ist nicht weit weg von St. Veit, eine Expo. Und ich habe sehr positives Feedback darüber gehört. Und dass es was Einzigartiges war, was es normalerweise in dieser Welt nicht mehr gibt. Und zwar Leute, die selbstlos nur anderen Leuten dienen wollen, ohne selbst Geld dabei verdienen zu wollen. Und das ist etwas, was eigentlich nicht mehr vorhanden ist in unserer Gesellschaft. Und deswegen sind wir schon mal dafür, dass Sie das machen. Aber bitte stellen Sie noch mehr vor. Und dann haben wir noch mehr die Bücher vorgestellt, die Literatur. Und da meinte der dann bei der Broschüre Gesund, aber wie von Amazing Discoveries, sind Sie Veganer? Weil hier vegane Rezepte vorkommen. Und ich sagte, also ich versuche es größtenteils, ja. Also ich kann es nicht immer hundertprozentig, wenn es keine Alternative gibt, aber ich bin da schon überzeugt. Und das bezeichne ich als höhere Führung, weil es passiert nichts per Zufall. Wir als Interspar führen jetzt ein veganes Angebot ein und wir möchten gerne auch das mehr den Leuten bekannt machen und ihnen auch zeigen, wie sie vegan sich ernähren können. Das heißt, umso mehr begrüße ich Sie hier und Sie könnten sehr gerne diese Arbeit hier durchführen. Dann war es so, dass wir ihm noch die geistlichen Bücher vorgestellt haben, vom Schatten zum Licht, Schritte zu Jesus und so weiter. Und er meinte, ja, die Bücher, solange die zu keiner Kirche führen, sondern zu einer Beziehung mit Jesus Christus, die die Heilung von Körper, Seele und Geist umfasst, dann sind die auf jeden Fall sehr gut. Und da haben wir ihn vom Schatten zum Licht noch explizit vorgestellt, auch mit Erfahrungen aus Norddeutschland, wie die Leute ziemlich begeistert sind von den Büchern und da massiv immer rausgeht. Und da meinte er, dieses Buch, das verhilft sehr zu einer geistlichen Gesundheit, weil man dadurch die Situation der Kirchenlandschaft endlich versteht und Hoffnung fasst für die Zukunft. Bitte legen Sie das mit aus. Ja, und seht ihr, wie offen die Welt ist für eine Kombination von medizinischer Missionsarbeit mit Evangeliumsarbeit. Wir haben die volle Erlaubnis von der Intersparleitung, alles auszulegen. Und wir haben das dann ergänzt. Hier seht ihr den ganz hier links oben, den veganen Kostproben vom Interspar, zusammen mit einer Massage und biologischen Alter und auch Blutdruck messen. Und das ist eine Art Mini-Expo und die Leute sind ziemlich begeistert. Es gibt immer wieder viele tiefe Gespräche, die Leute können abgeholt werden bei einem Stand und dann holen sie sich später noch ein Buch ab. Andere Leute nehmen einen Gutschein für den Büchertisch, gehen erstmal einkaufen, lesen sich an der Schlange in der Kasse dann die Bücher durch im Gutschein und dann kommen die her und suchen sich schon ganz direkt ein Buch aus, was sie mitnehmen möchten. Und ja, dafür sind wir einfach dankbar und die Leute sind offen. Die Welt ist offen. Eine Sache noch. Der Interspar-Leiter St. Veit hat dann allen anderen Kärntner Interspar-Filialen unser Konzept vorgelegt. Und dann erhielt ich die E-Mail, dass alle Kärntner Interspar-Filialen an demselben Konzept Interesse haben. Und entsprechend waren wir dann auch in anderen Filialen schon im Einsatz. Ja, ein Beispiel ist auch hier ein Gast. Sie kam zu uns und sie kommt aus einer adventistischen Familie, die ziemlich gesetzlich war. Ihr müsst ja wissen, in Ostdeutschland wurde Ellen White als Erziehungsmethode verwendet. Also es war dann so, in vielen Familien war das so, es wurde gesagt, okay, du und du hast dich so und so verhalten. Ellen White schreibt das und das und das. Du hast dich nicht im Einklang mit Ellen White verhalten, also gibt es so und so viele Schläge. Und das ist die Art und Weise, deswegen wird Ellen White großflächig abgelehnt. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Und sie hat auch diese Art Erziehung erfahren und hat sich entschieden, lieber ohne Gott zu leben und war Atheistin, weil sie nie diesen Gott der Liebe erfahren hatte. Und nun war sie ziemlich krank, schon im Ruhestand und ihre Schwester, die auch als Atheistin gelebt hatte, wurde schon vor 9 Jahren Adventist. Und sie hatte für ihre ältere Schwester gebetet und beide kamen zum Justat, auch diese ungläubige Schwester. Und sie hat angefangen, der Bibel zu lesen, hat sich entschieden, sich taufen zu lassen, meinte, so eine Liebe wie hier habe ich noch nie erfahren. Und sie war richtig dankbar, wie Jesus ihr nachgegangen ist, trotz ihrer Rebelligkeit. Ja. Aber auch hier sehen wir, dass es selbst für uns als Adventisten, die vielleicht aus einer Familie kommen, wo der Charakter Christi nicht offenbart wurde, dass es auch hier wichtig ist, das einfach praktisch zu erleben und keine Vorurteile zu haben, ja. Genau, jetzt ein abschließendes Zitat. Wir haben eine Zeit erreicht, da jedes Gemeindeglied medizinische Missionsarbeit tun sollte. Die Welt ist ein Krankenhaus voller körperlich und seelisch Kranker. Überall gehen Menschen zugrunde, weil sie die Wahrheiten nicht kennen, die uns übertragen wurden. Den Gemeindegliedern tut eine Erweckung Not, damit sie ihre Verantwortung erkennen, diese Wahrheiten zu verbreiten. Wen die Wahrheit erleuchtet hat, das soll der Welt ein Lichtträger sein. Unser Licht in dieser Zeit verbergen, hieße einen schrecklichen Fehler begehen. Heute lautet die Botschaft Gottes an sein Volk, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Und dieses Kapitel, dieser Vers war das Motto der GK letztes Jahr und ist eng verbunden im Kontext mit Jesaja 58, worüber Ellen White das weitmeiste schreibt nach Offenbarung 14. Und ich möchte euch ermutigen, studiert Jesaja 58. Das ist genau da die Arbeit beschrieben, die wir tun sollen, damit wir auch die lebendige Predigt sein können, damit wir dieser offene Brief für die Menschen sein können. Und hier sagt Ellen White, und das sagt nicht sie, das sagt Gott durch sie zu uns, genau dasselbe, was uns die WHO sagt. Die Welt ist ein Krankenhaus, die Leute sterben und ihr Adventisten habt die Verantwortung und geht hinaus. Also wir haben denselben Aufruf, nicht nur von der WHO, sondern auch noch von unserer Prophetin, die Gott uns in seiner Liebe gegeben hat. Und wir können verschiedene Arten und Weise uns ausbilden lassen. Entweder mit dem, was wir wissen. Am besten ist, fangt einfach das an, auszuleben, was ihr eh schon wisst. Weil ich glaube, wir alle haben unseren Schweinehund in uns. Da schließe ich mich auf jeden Fall ein. Und einfach Schritt für Schritt immer mehr umsetzen. Das ist das Erste. Und dann kann man vielleicht eine Missionsschule besuchen. Besonders die jungen Leute unter euch möchte ich sehr ermutigen, eine Missionsschule zu besuchen. Ein Jahr für Jesus zu geben. Und ihr werdet große Wunder erfahren. Zum Beispiel Irina. Sie hat sich entschieden, eine Missionsschule zu besuchen. Und sie war erst 3 Jahre Adventistin, als sie zu uns kam. Sie ist Adventistin geworden durch ihre Schwester, die durch eine Freundin Adventistin wurde, die durch eine Schulkameradin von der Adventbotschaft erfahren hatte. Und sie kam zum TGM und hatte 101 Kilo Gewicht und man dachte sich, okay, ich werde jetzt ein wenig ändern. Ich werde aufhören, abends zu essen. Ich esse dafür jetzt ein Frühstück, was ich bisher nie gegessen hatte. Danach werde ich nichts zwischendurch mehr essen. Ich lasse mal die Süßigkeiten weg und ich gehe nach jeder Mahlzeit auf den Spaziergang und gehe auch noch abends auf den Spaziergang. Nach 2 Wochen hatte sie 10 Kilo runter, nach 3 Monaten 30 Kilo runter und dann hatte sie um die 37 Kilo runter. Derzeit hat sie wieder leicht ein bisschen mehr, weil sie ein bisschen fauler war, aber sie will das wieder runternehmen. Ja. Ich meine, wir alle sind schwach, ja. Aber trotzdem sieht sie noch viel besser aus als am Anfang, ja. Sie war jetzt wieder mal bei uns und vor allem, sie hat ihre geistige Heilung erfahren. Sie hat totale Erfüllung und Freude in Jesus gefunden, hat gemerkt, dass Jesus all ihre Bedürfnisse, von denen sie nicht einmal etwas geahnt hatte, dass sie total darüber hinaus alles erfüllt hatte. Und sie ist eine wandelnde, lebendige Predigt, wie man einfach, wenn man die Newstart-Grundsätze umsetzt, wie Gott da uns dabei segnen kann. Oder ein anderer ist Alex, der hat sich auch entschieden zu kommen. Er war in der kriminellen Szene in Berlin unterwegs. Und sein Bruder, er ging auf die Schule in Buckenhofen, auf das Gymnasium. Seine Familie ist nicht adventistisch. Aber er ging hin, weil die Eltern wollten, dass aus dem jüngeren Bruder von Alex was wird, weil Alex abgerutscht ist in die Drogenszene und so weiter. Der jüngere Bruder hatte sich entgegen der Willen seiner Eltern taufen lassen und die Jugend dort hatte seine Jugendgruppe in Burgi, sie haben für den Alex gebetet, aber haben nicht geglaubt, dass Gott die Gebete erhören würde. Trotzdem ist Gott treu und er möchte gerne erhören. Dann war es so, dass, ging das dann weiter, genau, der Bruder von Alex, Michi heißt er, der hat sich dann gekümmert. Alex hat ihm das Buch Allmächtig und Mächtig gerecht gegeben, Vorträge von Paula Taubert, vor allem der Vortrag Der Unvergleichliche, eine sehr christuszentrische Serie, richtig super gut. Und Alex hat sich das angeschaut nach einer Weile und mehrmals angeschaut. Und er hatte den Vorteil, dass seine Familie gleich Nachbarn sind von Nicola Taubert. Das heißt, die wohnen etwa in so 2, 3 Dörfern entfernt. So nebeneinander und hatte dann Zeit mit Nicola verbracht, jeden Sabbat. Und Nicola meinte dann, ich habe jemanden, der muss ganz dringend zum TGM kommen. Es gibt keine andere Wahl, der muss zu euch kommen, er hat sich ganz Jesus übergeben will, Missionar werden. Und er kam zu uns und er konnte überhaupt nicht lernen. Er war überhaupt nicht dazu in der Lage zu lernen. Er hat vor Verzweiflung geweint nach dem ersten kleinen Test über Massage in Theorie, weil er einfach nichts hinschreiben konnte. Und wir haben dann, sind dann mit ihm die Verheißung durchgegangen, Joel, dass Gott alles wieder erstatten wird, was die Heuschrecken gefressen haben. Auch die Heuschrecken in meinem Leben. Und er hat sich darauf berufen und er hat das beste biblische Gedächtnis bekommen. Er konnte sich am besten Bibeltexte und biblische Zusammenhänge merken und auch Dinge so ziemlich gut merken. Gott hat dieses große Wunder in ihm getan. Und er hat sehr stark gekämpft, natürlich, weil er musste viel verlernen, viel neu lernen. Aber er hat Gott zu seiner Stärke gemacht. Und er meinte am Ende, weißt du, Sebastian, ich habe viele Muskeln verloren, aber ich habe Gehirnmuskeln gewonnen. Und ich habe jetzt so eine Lebensqualität, so einen Frieden, so eine Freude, die ich dachte, das kann man in dieser Welt, in diesem Leben nie haben. Ich dachte, das ist immer beschwerlich und man hat immer diese Stimmen, die sagen, tötet den, verprügle den und so weiter. Und er ist jetzt Bibelarbeiter bei Olaf Schröer in Mannheim und wird dann mit Nicola Taubert in Kenia arbeiten, in dem Projekt dort. Ja, und so ist Gott groß und er möchte jeden von uns zur lebendigen Predigt machen. Jeden von uns mit seinem Hintergrund, dass wir mit unserem Leben bezeugen können, was Gott Gutes an uns getan hat, so wie wir es im Eingangslied gesungen hatten. Und so möchte ich euch aufrufen. Gott, er liebt uns. Er hat uns diese Botschaft gegeben, damit wir das Licht an andere weitergeben, durch unser Leben und dann eben auch durch die Worte und Handlungen, die wir machen. Und ich möchte euch fragen, möchtet ihr eine lebendige Predigt werden und dadurch eurem Umfeld, euren Freunden, eurer Familie, eurer Verwandtschaft einen Vorgeschmack des Himmels vermitteln, damit ihr einmal mit ihnen die Ewigkeit verbringen wollt? Wenn das euer Wunsch ist, wollt ihr für Jesus die Hand heben? Amen. Okay, dann lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir kommen zu dir und sind dir so dankbar dafür, dass du uns lieb hast, dass du uns erlösen möchtest, ganzheitlich, körperlich, seelisch und geistig. Hab Dank, Herr Jesus, dass du uns dieses wertvolle Licht gegeben hast. Und wir möchten dir bekennen, dass wir oft zu kurz kommen, dass wir oft dieses Licht nicht so wertschätzen. Herr, ich auch nicht. Und wie oft beschäftigen wir uns mit anderen Dingen, anstatt ja, Leute zu dir zu bringen, Herr. Und ihnen einen Vorgeschmack des Himmels zu geben. Bitte, Herr, du hast unsere Entscheidung gesehen, in unseren Herzen und auch bei denen, die die Hand gehoben haben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst bei dieser Entscheidung, weil wir wissen, ohne dich können wir nichts tun. Herr, mögest du es bitte in uns tun, dass wir die lebendige Predigt sind, dass wir Menschen zu dir führen können und ihnen den Vorgeschmack des Himmels vermitteln können, damit ihre Hölle auf Erden, die sie durchleben, erleichtert wird. Bitte segne auch uns weiter, diese Gemeinschaft, und sei du in unserer Mitte. Und dafür danken wir in Jesu Namen. Amen.